So ein Start ist immer wichtig. Von daher war es schon gut, dass wir in Saarbrücken 2-1 gewonnen haben. Letztendlich haben wir das auf den Platz gebracht, was wir uns vorher vorgenommen haben. Also wir wollten Leidenschaft auf den Platz bringen. Natürlich auch ein bisschen Fußball spielen. Das war dann, nachdem wir ein Mann weniger waren, etwas schwieriger.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, die 105. Auflage des NOZ-Podcasts zum Thema VfL Osnabrück. Die Saison in der dritten Liga hat begonnen. Der VfL ist mit Verzögerung gestartet nach der Absage der Partie gegen Duisburg, die in Quarantäne sind. Es ging los mit einem spektakulären Match beim 1. FC Saarbrücken, das der VfL 2-1 gewann, unter ganz besonderen Umständen, die ausführlich thematisiert worden sind. Heute schaue ich mit meinem Kollegen Benjamin Kraus.
Herzlich willkommen,
Benny. Voraus auf das Pokalspiel gegen den SV Werder Bremen am Samstag um 15.30 Uhr an der Bremer Brücke. Es ist das erste Pflichtspiel. Ach, die Frage stelle ich nachher einem unserer Gäste, seit wann es das erste Pflichtspiel gegen Werder ist. Wir haben zwei Gäste hier, die beide eine besondere Verbindung haben zum VfL und zu Werder. Erstmal begrüße ich Rolf Meyer, den Torwarttrainer des VfL Osnabrück. Man könnte sagen, der Werderaner, der zum VfLer wurde. Ja. Rolf, herzlich willkommen. Das ist so richtig, ne?
Das kann man so sagen. Hallo alle zusammen und vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Und dann haben wir Heiko Flottmann da. Und da weiß ich nicht, ich glaube, ich muss einen kleinen Zusatz machen. Denn wenn ich sage, der VfLer, der ein Werderaner wurde, dann trifft es das nicht so ganz. Herzlich willkommen, lieber Heiko.
Ja, danke auch für die Einladung. Und trifft es zum großen Teil ein bisschen. Aber das lila-weiße Herz ist halt doch ziemlich groß.
Ich glaube, wir müssen eure Biografie jetzt nicht im Detail ausbreiten. Wir werden sicherlich im Laufe des Gesprächs nochmal darauf zurückkommen. Benni, aber ich glaube, die erste Frage müsste an die beiden gehen mit dem Rückblick auf das Spiel in Saarbrücken, ne?
Auf jeden Fall, weil es ja schon gerade mit der Verspätung des Auftakts ein besonderer Auftakt war. Vielleicht direkt die Frage an Rolf Meyer, wie wichtig war das denn jetzt so verspätet und dann auch so gut zu starten und wie kann so ein ja auch emotional bedeutender Sieg nach diesen ganzen Rückschlägen auch ein Fingerzeig für die Saison jetzt werden?
Naja, so ein Start ist immer wichtig von daher war es schon gut, dass wir in Saarbrücken 2-1 gewonnen haben unter diesen Umständen, die ja nicht einfach war, mit der roten Karte in der dritten Minute und der Verletzung aber letztendlich haben wir das auf den Platz gebracht, was wir uns vorher vorgenommen haben. Also wir wollten Leidenschaft auf den Platz bringen. Wir wollten natürlich auch ein bisschen Fußball spielen. Das war dann, nachdem wir ein Mann weniger waren, etwas schwieriger. Wir wollten füreinander da sein. Und wir wollten unbedingt diesen Auftaktsieg. Das war in der ganzen Woche vor diesem Spiel unser Thema. Und das haben wir, glaube ich, fantastisch rübergebracht.
Heiko, hast du das Spiel gesehen? Hattest du Zeit?
Ja, ich hatte Zeit und habe auch mir extra Magenta Sport gegönnt, um das Spiel zu sehen. Und war sehr beeindruckt. Mhm. Ich war schon von der Zusammenstellung der Mannschaft. Trainer kenne ich auch noch nicht so intensiv, aber die Zusammenstellung der Mannschaft mit vielen jungen Leuten, Itter zum Beispiel, der war ja auch im Nachwuchsfußball ein ganz großer Name und habe mich gefreut, dass da so viel Potenzial hier nach Osnabrück kommt und ich war sehr beeindruckt, wie die das dann auch im Spiel gezeigt haben, auch mit weniger als 11.
Du bist seit einigen Jahren bei Werder tätig in einer Funktion. Vielleicht kannst du es noch mal ganz genau präzisieren, was dein Aufgabengebiet ist. Und wir sollten dann auch gleich den Faden aufnehmen, den du eben hingelegt hast, mit dem Einbau junger Spieler, die noch nicht den Durchbruch geschafft haben, aber sehr viel Potenzial mitbringen. Aber zunächst mal, erzähl uns doch einfach mal, was deine Funktion ist, die du zurzeit bei Werder ausübst.
Ja, ich bin sportlicher Leiter im Leistungszentrum des SV Werder und zwar für den Bereich ab dieser Saison U17 und U16 und 5 Jahre lang davor war ich für die U17, 16 und U15 zuständig und diese sportliche Leitung, da geht es darum, sich intensiv mit jedem einzelnen Talent auseinanderzusetzen, den Trainer und Funktionsstaff zu begleiten, ein Trainer-Mentoring an den Tag zu legen und insofern viele junge Leute einen Schritt versuchen weiterzubringen und sehr eng an den einzelnen Talenten zu sein. Und das ja, hat mich ja fast mein ganzes Leben verfolgt und macht mir sehr viel Spaß. Und das ist die Kernaufgabe. Hinzu kommen dann ein paar organisatorische Dinge und auch die Kaderplanung. Aber das alles so aus strategischer Sicht, nicht jahrgangsbezogen, sondern mehr aus der strategischen Sicht des Leistungszentrums.
Gleich mal eine Nachfrage eben gerade zu diesem strategischen Thema. Fußball ist ja eigentlich immer gleich, aber jetzt kam ja eine spezielle Zeit mit der Corona-Krise, wo ja dann auch die Nachwuchsbundesligen einfach gar nicht mehr gespielt haben und ich glaube auch über relativ lange Zeit auch nicht mal Training möglich war, bei großen Vereinen dann wieder. Wie war das denn im Alltag? Also wie haben Sie das gemanagt gekriegt und wie war überhaupt auch mal die Realisation im Kopf, dass da jetzt was kommt, was ja komplett weggeht vom Schema F?
Ja, es war sicherlich eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil einfach nicht mehr Fußball gespielt werden konnte und der Sinn des Ganzen an sich ad absurdum geführt wurde. Wir konnten nicht mehr trainieren, in Bremen auch speziell, dass wir sehr lange nicht trainieren konnten. Da wurde also in Wolfsburg, Dortmund und vielen anderen Leistungszentren schon wieder trainiert. Wir können jetzt seit Mitte April wieder trainieren und in der Zeit vorher haben wir, wie so viele Vereine, auch Videotrainings gemacht, Pläne verteilt, aber auch einfache Gesprächsrunden gehabt. Wie fühlt ihr euch? Wie seid ihr drauf? Wie gestaltet ihr den Tag? Was ist mit der Schule? All diese Runden, die natürlich in keinster Weise Fußball ersetzen können. Und ich hatte gestern noch ein Gespräch mit einem Vater, der auch froh war, dass es jetzt wieder, gestern hat die U17-Trainingstart, Restart gehabt. Und der sagte so, jemanden, der 15, 16, 17 ist, zu Hause zu haben, im Leistungsalter, ist dann vielleicht noch schwieriger als in einem anderen Alter. Und von daher eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und auch für unsere Athletik- und Fußballtrainer eine sehr intensive Zeit, weil sie sich Sachen ausdenken mussten, um die Spieler bei Laune zu halten und ja, irgendwas Sinnvolles mit denen zu veranstalten.
Rolf, wir können ja die das Corona-Thema aufgreifen. Der VfL ist ja auch betroffen gewesen von einer Quarantänemaßnahme in der vergangenen Saison. Er ist aber ansonsten, was diese Dinge angeht, relativ gut durch die Krise gekommen. Aber wie sah es nach innen aus?
Naja, es war schon eine besondere Situation und wir sind ja auch noch nicht ganz fertig damit. Ohne Zuschauer zu spielen, das hat uns schon wehgetan. Und gerade speziell an der Bremer Brücke. Und von daher war es sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Irgendwann hat man sich logischerweise dran gewöhnt. Aber jetzt in Saarbrücken das erste Mal wieder mit Zuschauern, auch wenn es nur eine begrenzte Zuschaueranzahl war. Das war schon wieder was ganz anderes. Und da macht es auch, ich will jetzt nicht mal, macht mehr Spaß, aber es ist eine andere Atmosphäre. Es ist einfach ein Stück Normalität wieder, will ich mal sagen. Und das war in der Vergangenheit
nicht so schön. Und in der alltäglichen Arbeit habt ihr ja diese Einschränkung, wie Heiko sie eben geschildert hat, nur teilweise gehabt. Das muss man ja auch sagen. Nicht?
Das ist richtig. Also diese Einschränkung hatten wir teilweise im letzten Jahr einmal. Ja, und aber ansonsten konnten wir normal durchtrainieren. Wurden natürlich jeden Tag getestet und. Aber
der Preis war halt, dass die Profis allgemein mit großen Einschränkungen auch im Altersleben auskommen mussten. Also die Trennung im Trainingslager von der Familie, die Abschottung, die Bestimmungen, die einzuhalten waren, wenn man sich den DFL-Katalog da mal angeguckt hat, das war schon fast wie eine Gefängnisordnung. Ne?
Das war so, auch privat musste man sich ein bisschen zurückhalten. Und wenn ich überlege, die letzten 2 Monate, da war ich gefühlt einen Monat im Hotel. Also da war man komplett abgeschottet. Zum Ende der Saison, glaube ich, 2,5 Wochen. Und zu Anfang der Saison geht man dann auch wieder ins Trainingslager. Also gefühlt war ich einen Monat von 2 Monaten gar nicht zu Hause. Ja. Und Aber dafür war das Essen warm.
Oh, jetzt.
Oh, oh. Gefährlich.
Deine, hört meine Frau
deine nicht. Frau hört den Podcast. Seit Reinhold Beckmann hier war, ja. Glaube ich, hört sie den.
Nein. Ich versuche mal elegant einen Punkt nochmal zum Reinspiel wieder zu kriegen. Rolli, wie ist denn das Spiel eigentlich auch anders mit Zuschauern? Frage ich jetzt bewusst als jemand, der nicht im Stadion war am Samstag, weil über den Fernseher kam es so rüber, dass es auf jeden Fall richtig intensiv war. Vielleicht auch intensiver als viele Zweitligaspiele in der vergangenen Saison. Was davon ist nur so ein Empfinden, weil es halt Geisterspiele sind? Und was überträgt sich vielleicht doch dann einfach auch auf das Spiel selbst?
Ja, gute Frage. Auf alle Fälle war es intensiver. Das Gefühl hatte ich auch. Und die Stimmung von außen trägt natürlich einen Teil dazu bei, logischerweise. Das hatten wir nun monatelang gar nicht. Und da kommen vielleicht auch nicht so viele Emotionen hoch. Und das war jetzt gefühlt komplett anders. Und da wird man auch mal von außen wieder beschimpft und ja, natürlich auch beklatscht. Aber und das macht es ja letztendlich aus. Hm. Und wie ich eben schon sagte, gerade wir als VfL Osnabrück in den Zuhause, dafür haben uns in der letzten Saison schon diese Jungs und Mädchen und Damen und Herren sehr, sehr gefehlt. Hm. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir deswegen abgestiegen sind, um Gottes Willen, aber es war mit Sicherheit auch ein kleiner Mosaikstein, der dazu beigetragen hat.
Also ich glaube, 13 Heimspiele und dann noch verlieren, das ist ja sowieso bleibt ein Unikat, aber das wäre mit Zuschauern, soweit kann man sich, glaube ich, aus dem Fenster lehnen, nicht passiert. Da wären 2-3 Punkte da geblieben. Aber gut, das ist Vergangenheit. Heiko, wie hast du es gesehen, fußballerisch und stimmungsmäßig? War es vielleicht dann gar nicht so sehr die Frage Corona oder Zuschauer ohne Zuschauer, sondern mehr die Frage dritte Liga, zweite Liga, weil Uli Tafazova hat gesagt, das, was wir in den ersten 45 Minuten gesehen haben, das war die dritte Liga, ohne Schnörkel, sofort drauf und auf höchstem Tempo.
Ja, den Vergleich, weiß ich nicht, kann man sicherlich auch ziehen. Also bei mir war es immer so vom Gefühl her, dass ich ohne diese Zuschauer doch immer ein überlegteres, bewussteres Fußballspiel erlebt habe, wo auch die Trainer noch gehört wird oder geguckt wird, was macht der eigentlich jetzt und was will der von uns? Und der Fußball lebt ja an sich davon, von unbewussten Handlungen und schnellen Entscheidungen und das war ja alles nicht gegeben. Und da in Saarbrücken, da war richtig Tempo drin und tolle Entscheidungen, die sicherlich vorbereitet waren durchs Training und durch die Art und Weise, wie der VfL Fußball spielen lassen möchte. Aber das war so für mich der entscheidende Unterschied, diese bewusste und unbewusste Möglichkeit des Fußballs.
Wie groß war die Rolle des Mittelstürmers, glaubt ihr? Rolli vielleicht? Mit Felix Siegel war da einer auf dem Feld, gebe ich auch selber zu, weil ich selber in der Kreisklasse vorne spiele, immer auf die Position ganz besonders. Ist halt schon cool, wenn man vorne so einen Turm hat, der die Bälle behauptet, ne? Und das hat ja letztes Jahr so ein bisschen gefehlt.
Ja, kann sein. Aber ja, er hat gegen Saarbrücken schon außergewöhnlich gut gemacht. Er hat sehr viele Bälle festgemacht, sehr viele Bälle gehalten. War eine wichtige Person. Aber nichtsdestotrotz will ich es jetzt nicht an einem Mittelstürmer festmachen, sondern da gehörten noch 10 andere nach dem Platzverweis dazu, die alle ihren Job hervorragend gemacht haben und von daher war es eine Teamleistung und ja, und ich will es jetzt nicht an einem Stürmer festmachen, oder?
Es waren ja sechs Neuzugänge drin, die oder 6 Spieler drin, die in der dritten Liga noch nie gespielt hatten oder so. Entschuldigung, noch nie so hoch gespielt hatten. Guganich hat auch debütiert in der dritten Liga, aber das würde ich jetzt in dieses Kapitel nicht mit einbeziehen. An Heiko ganz konkret die Frage, du hast auch eben Davide Itto genannt, es gibt Felix Siegel, es gibt Florian Kleinhansel, Lukas Kunze ist reingekommen, Shanks Simakala, wie er gerne genannt werden möchte, wie ich heute erfahren habe. Alle Spieler, die in NLZs lange Jahre ausgebildet worden sind und die dann aber an irgendeiner Stelle ein bisschen aufgehalten, abgelenkt, was auch immer worden sind. Ist das ein Weg, gerade für einen Verein wie den VfL Osnabrück mit eingeschränkten Möglichkeiten, wirklich Potenzial auch neu zu fördern und davon zu profitieren in jeder Hinsicht?
Ja, es wäre schön, wenn der VfL den Weg weiter einschlägt. Ein bisschen ist es ja immer da gewesen, aber jetzt mit den vielen jungen Leuten, ich sehe überhaupt nicht, dass es einen Mangel an Spielern und an guten Spielern gibt. Aber man muss sich wirklich um die Spieler dann einzeln kümmern. Und in den Leistungszentren wird, glaube ich, egal in welchem Ort, sehr gute Arbeit geleistet. Und da werden viele Spieler einzeln wirklich gut betreut. Im Übergang zum Herrenbereich lässt das, glaube ich, manchmal zu wünschen übrig. Und auch im Herrenbereich, man muss einem 19-, 20-Jährigen auch noch die Chance geben, sich weiterzuentwickeln. Und dazu muss man eng da dran sein. Und zu einer Fußballleistung gehört nicht nur der Doppelpass, sondern auch da oben ziemlich viel Lebenserfahrung oder Kommunikation. Und das muss man alles begleiten. Aber es lohnt sich aus meiner Sicht, ja, weil es gibt viele, die darauf warten, dass sie so eng betreut werden.
Und dann ist Osnabrück natürlich ein Standort, der mit dem Pfund einer Tradition, einer großen Anteilnahme definitiv das Publikum wuchern kann.
Ne? Ja, definitiv. Also es war ja früher schon so, dass wir an sich, wenn wir einen Spieler verpflichten wollten, den freitagsabends hier einladen und dann samstags morgens mit der Frau nochmal shoppen. Und dann war an sich die Unterschrift schon fast gegeben.
Ja.
Und bei den jungen Leuten ist das ähnlich, wenn die das Stadion hier sehen, die Möglichkeiten und die Möglichkeit dann da Fuß zu fassen. Mhm. Das ist sicherlich eine tolle Triebfeder.
Inwiefern könnte denn bei Werder Bremen jetzt der Abstieg dafür sorgen, dass vielleicht auch mal ein bisschen mehr jüngere Leute so auch zum Zug kommen? Also ich gucke jetzt auch vielleicht bewusst auf den Osnabrücker Felix Agu, der jetzt auch immer mal wieder gespielt hat, beim 3:2 in Düsseldorf auch eine tragende Rolle eingenommen hat, vorne und hinten. Aber auch Niklas Schmidt, der jetzt auf einmal Startspieler da ist, auch zuvor hier war. Oder vielleicht auch noch einige andere, die Eggesteins. Gut, der eine hat Stamm gespielt, der andere ausgeliehen, jetzt irgendwie doch wieder nicht so zum Zuge. Mhm. Was ist denn da die Linie in Bremen im Moment?
Ja, wir können uns an sich schon seit Jahren rühmen, dass wir viele Spielminuten haben. Wir waren neulich im Kicker auch eine Übersicht der Erstligisten. Da sind wir an fünfter Stelle von den Spielminuten. Nicht von denen, die im Kader sind, sondern von den Spielminuten. Und das ist schon eine gute Nummer. Und wenn Sie den Kader gegen Hannover und gegen Düsseldorf sehen, dann werden Sie fast 12 oder 13 Spieler sehen in dem Gesamtkader. Und gegen Düsseldorf von Beginn an waren es 4, die aus dem eigenen Leistungszentrum kommen. Wenn man Jos Sargent, den wir ja in der U19 dann verpflichtet haben, noch dazu zählt, waren es 5 in der Startformation. Und das ist für uns alle im Leistungszentrum, aber auch insgesamt bei Werder Bremen ein wunderschöner Erfolg. Und so soll es weitergehen, auf jeden Fall.
Mhm. Springen wir mal in die beiden Fußballstädte. Ihr kennt sie beide. Beide Vereine sind abgestiegen, Werder von der Bundesliga in die zweite Bundesliga, das erste Mal seit 1980. Der VfL ist schon öfter abgestiegen aus der zweiten Bundesliga in die dritte Liga. Man hat so von außen den Eindruck, als wenn hier wie dort dieser Abstiegsschmerz, diese Enttäuschung relativ schnell verflogen sind. Zumindest für Osnabrück würde ich es unterschreiben, Benni, du bestimmt auch. Wie ist es in Bremen, Heiko? Du kriegst die Stimmung da ja auch mit. War das nach diesen langen Jahren am Stück dann doch ein Schock, der noch nachwirkt? Oder wie ist im Moment die Atmosphäre rund ums Team und Club?
Ja, ich wohne ja weiterhin in Osnabrück. Und aber trotzdem kriege ich sicherlich das ein oder andere auch vom Stimmungsbild in der Stadt mit oder was die Kollegen auch erzählen. Ich glaube schon, dass man in Bremen immer noch an den Wunden leckt. Und das noch nicht so einfach weggesteckt hat. Der Unterschied erste, zweite Liga ist natürlich dann auch finanziell ein immenser. Und ich habe das auch als sehr dramatisch empfunden. Habe dann so zu meinen Kollegen gesagt, es geht aber weiter, weil in Osnabrück war ich, glaube ich, 8 Jahre im Präsidium und 7 Jahre lang wussten wir nicht im März, in welcher Klasse wir dann ab Sommer spielen. Also von daher wusste ich, dass es weitergeht, auch wenn ich nicht erste, zweite den Unterschied mitgekriegt habe, sondern zweite, dritte. Durch diesen 3-2-Sieg jetzt in Düsseldorf, glaube ich, kommt noch mehr Aufbruchstimmung. Die meine ich schon in den letzten 14 Tagen auch identifiziert zu haben. Aber es ist noch ein weiter Weg und der Verein hat sicherlich da noch finanziell einige Herausforderungen und deshalb wird das nicht einfach. Aber ich habe vollstes Vertrauen zu den Entscheidern und großen Respekt, die werden das Schiff da schon wieder in die richtige Richtung biegen.
So wie die zweite Liga bestückt ist, ist ja auch ein Glück für alle der großen Vereine, dass sie nicht zum Aufstieg verdammt sind. Denn das kann man bei der Besetzung ja niemandem unterjubeln, oder?
Ja, das sehe ich auch so. Also muss man ja realistisch sein. Und wer da sagt, ja okay, dann steigen wir sofort wieder auf, das ist ja Quatsch. Sondern da muss man sich messen. Und zum Glück haben wir ja auch einen Trainer, der die zweite Liga auch kennt. Weil man muss sich schon anders drauf einstellen, das glaube ich auch. Und ja, ist vom Namen her natürlich eine tolle Liga und die Duelle wieder gegen den HSV, da habe ich auch schon viel von gehört und also von daher warten wir es mal ab, wie es weitergeht.
Olli, wie hast du es hier als Mitglied des Inner Circle empfunden? Ist die Stimmung besser als die Lage gewesen ist im Sommer?
Ja, Heiko hat ja recht, da trägt natürlich so ein Auftaktsieg auch bei uns extrem dazu bei, dass es wieder positiver wird. Nichtsdestotrotz, wenn ich die zweite Liga sehe und ich sehe, wie viele Mannschaften und was für Mannschaften da drin sind, dann schmerzt es doch extrem nach wie vor, dass man es nicht geschafft hat. Aber,
obwohl man es schaffen konnte.
Ja, absolut. Aber nichtsdestotrotz lebt man ja im Hier und Jetzt und von daher ist die Stimmung jetzt wieder ein bisschen besser. Wir haben natürlich einen großen Umbruch in der Mannschaft gehabt und mit dem Sieg in Saarbrücken ja, ist die Stimmung auch wieder durchaus positiv und auch das Umfeld ist durchaus positiv wieder und man sieht es auch an den Verkaufszahlen der Dauerkarten, dass da doch eine Aufbruchsstimmung wieder ist und wir natürlich unseren Teil dazu beitragen wollen, dass es so weitergeht. Aber nochmal, wenn ich dann am Samstag oder am Freitag oder am Sonntag dann zweite Liga guckt, dann schmerzt es extrem und ich hätte gerne nochmal gegen Werder oder gegen HSV oder gegen Düsseldorf oder egal.
Es wäre für dich auch eine schöne Abschiedssaison gewesen, steht ja nicht im Mittelpunkt, aber du hörst ja nun im nächsten Jahr wahrscheinlich auf, ja. Es sei denn, sie überreden dich nochmal.
Ich wollte gerade sagen, was echt? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Oh, nein, das geht ja nicht.
Nein, um Gottes Willen.
Nein, aber das, was du gerade sagst, mit dem dann nochmal rüberschielen, das erlebe ich natürlich in Bremen auch. Wenn die Trainings, die Spielzeiten jetzt rauskamen und ach so, 13.30 Uhr, ne, müssen wir mit den Jugendspielen nochmal gucken, wie wir das alles da wechseln. Aber 15.30 Uhr, da spielt die erste Liga. Ach ja, da sind wir ja nicht dabei.
Das Stichwort Umbruch ist gerade gefallen. Wenn man jetzt beide Mannschaften mal vergleicht, wo sie so jetzt sind vom Aufbau, vom Teamaufbau her und wo sie vielleicht am 31. August dann, ne, mit Schließung vom Transferfenster sind. Heiko, du hast es gerade angesprochen. Es könnte noch durchaus Bewegung geben in Bremen, allein aufgrund der finanziellen Lage da. Wie groß ist denn dann auch die Gefahr für Werder jetzt beim Spiel am Wochenende? Weil ja vielleicht dann doch ein paar Spieler da unterwegs sind, die vielleicht weniger sicher wissen, dass sie noch langfristig bei Werder bleiben im Vergleich zum VfL, wo das Gerüst zu stehen scheint.
Ja, vergleichbar ist die Situation an der Stelle, glaube ich, weil wir erst ganz zuletzt die Entscheidung beide bekommen haben, dass wir eine Klasse tiefer müssen. Von der dann anschließenden Situation kann man das, glaube ich, nicht vergleichen. Aber wir werden mit Sicherheit auch in den nächsten Wochen eine Top-Truppe an den Start bekommen. Davon bin ich voll überzeugt. Und auch wenn zum 31. August dann noch der ein oder andere Wechsel kommen kann, natürlich sind das keine Maschinen und da wird auch im Kopf das eine oder andere überlegt. Aber wenn man auf dem Platz steht als Fußballer, ist es doch schon eine ganz große Geschichte, dass man gerade im Pokal oder auch natürlich in der Meisterschaft Spiele gewinnen will. Also von daher ist das eine außergewöhnliche, eigenartige Situation für Trainer und Spieler. Aber sie ist zu managen und da baue ich drauf.
Wir gehen nochmal bitte zu euren Clubs und zu eurer Verbundenheit dazu. Rolli, du bist aus Bremen, aus der Bremer Gegend. Du bist von Melchiorshausen, einem kleinen Verein, zu Werder Bremen gekommen, in der A-Jugend schon.
Mit 16.
Und hast dann dort auch den Sprung in die erste Mannschaft geschafft.
Ja.
Warst im Profikader 1975, 76, 77 und 77.
Nee. Also ich habe vorhin mal nachgeguckt, 74, 75.
Also mit früh.
Bude.
Bude war Der erste ja. Mann, ja. ja. Also war das damals für dich so die Erfüllung eines Jugendtraums, zu Werder zu kommen? Das war doch was in der Stadt.
Werder war was in der Stadt. Ich glaube, das ist nach wie vor so. Natürlich, wenn du aus einem kleinen Dorf kommst, zwar in Bremen geboren, aber aufgewachsen zwischen Brinkum und Sieke, wenn einem Hörer das was sagt. Ja, und dann mit 16 zu Bremen zu wechseln, das war damals schon so. Das ist ja heute für die Jungs mit Sicherheit nicht anders. Ich habe dann 3 Jahre da in der A-Jugend gespielt damals noch. Da gab es ja keine U19, U18 und U17. Das hieß es ja A-Jugend. Und von dann danach in Herrenbereich. Ja, es war eine tolle Sache, wobei ich sagen musste, mit 16 musste ich wirklich, ich musste einmal in die Woche bei der ersten Mannschaft mittrainieren. Das war dann aber kein Spaß. Und da musste ich echt kämpfen und hatte oft mit Tränen zu kämpfen. Mhm. Weil damals als 16-Jähriger in einer solchen Mannschaft mit Assauer und wie sie alle hießen, Horst-Dieter Höttges, ich meine, viele werden diese Namen wahrscheinlich nicht mehr kennen, aber Horst-Dieter Höttges war immerhin, ich glaube, 66 Vize-Weltmeister.
Natürlich.
Werner Goertz, Rudi Assauer und wie sie alle hießen. Also
Kalli Kamp
ja. Und die haben mit dir dann ein bisschen was anderes gemacht. Also,
harte Jungs auch, oder? Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe.
Ja, Höttges hieß also, Eisenfuß, das sagt glaube ich alles. Waren, ne?
Harte Jungs, ja. Aber nun ja, da musste ich mich durchbeißen, habe ich mich dann auch durchgebissen. Dann mit 18 dann in die erste Mannschaft zu kommen, da war es natürlich ein bisschen was anderes und war schon geil.
War das für dich eine Enttäuschung, als du merktest, wir haben ja auch vorhin über junge Spieler gesprochen, die den Durchbruch nicht auf Anhieb schaffen, du hast ja dann, glaube ich, kein Bundesligaspiel für Werder bestritten. War das für dich eine Enttäuschung und wie leicht ist es dir dann gefallen zu sagen, ich nehme jetzt ein Angebot aus der zweiten Liga Nord an?
Naja, es war so, dass ich aus der Jugend direkt hochgekommen bin, aber auch so nach dem Motto, ja, du sitzt da auf der Bank und spielst dann in der zweiten Mannschaft damals, Amateure hieß es, was aber kaum geklappt hat, weil die Spiele immer fast parallel waren, so dass ich mich ein Jahr später dazu entschlossen habe, natürlich in Verbindung mit dem damaligen Manager, zu sagen, ich mache da oben Schluss und konzentriere mich mehr auf die zweite Mannschaft. Ich hatte ja auch noch eine Ausbildung zu machen. Ich musste auch noch zur Bundeswehr und. Und dann habe ich den Schritt zurück gemacht und das war genau der richtige Schritt.
Das war Amateur-Oberliga. Werder war
ja, wir sind damals aufgestiegen in die Amateur-Oberliga und mit Karl-Heinz Geils.
Ja.
Das waren ja auch große Jungs, die dann auch ihren Weg gemacht haben. Und von daher war es damals für mich der richtige Schritt, den Weg im Grunde genommen einen Schritt zurück zu gehen. Hab dann da 2 Jahre gespielt und dann kam das Angebot von Osnabrück und dann habe ich gedacht, so jetzt machst du das. Und das ist dann auch der richtige Schritt wiederum aus einer zweiten Mannschaft, dann irgendwann, wenn du die Möglichkeit hast, jetzt heutzutage in die dritte Liga oder in die zweite Liga zu wechseln, damit du irgendwann mal rauskommst aus deinem Nest.
Zu der Zeit hast du in Haste Fußball gespielt, Heiko.
Ja. Ja.
Eleganter Vorstopper oder was war es? Ich weiß es nicht.
Ja, so in der Art. Kannst du den Gegner nicht mehr halten. Dann
hast du dann aber schon relativ bald, ihr seid ja ungefähr gleich alt, glaube ich, hast dann relativ bald das Traineramt übernommen. Ne? Du warst, glaube ich, beim TuS schon Trainer unter 30, oder?
Ja, ich war sehr viel jünger. Ich habe 1975 oder 76, da war ich A-Jugend Mannschaftsführer und habe die zweite B-Jugend, übrigens mit Kapitän Manfred Glüsenkamp, der jetzt auch lange hier beim VfL war, trainiert. Und habe ich 1 oder 2 Jahre gemacht und dann die A-Jugend übernommen, als ich in den Herrenbereich kam. Und dann ging das schnell los. Mit 21 habe ich die A-Lizenz erworben. Durfte man an sich erst mit 27, aber ich hatte Freunde und Gönner und dann war das plötzlich möglich. Und dann habe ich die erste Mannschaft als Spielertrainer begleitet mit 24. Und dann kam Helmut Kalthoff und sagte, der VfL Osnabrück, die B-Jugend, die suchen einen neuen Trainer und wollen sie das nicht machen. Und dann bin ich 1983 zum VfL gekommen, ja.
Und dann wie lange am Stück geblieben?
Dann bin ich am Stück geblieben bis 1996. Ja. 5 Jahre die B-Jugend trainiert, dann 5 Jahre die Amateure trainiert, dann Fußballlehrerausbildung, dann zu Werner Biskup wieder zurückgekommen. Kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und dann 1996 noch als Cheftrainer dann wieder gestartet.
Na, nicht nur als Cheftrainer. Das war eine Situation, die muss man einfach noch mal in Erinnerung rufen. Hartwig Piepenburg hatte also endgültig die Lust so langsam verloren und hat also radikal abgespeckt. Und Heiko, du hast zu der Zeit ja noch, glaube ich, halbtags bei der Telekom gearbeitet.
Ja.
Das war ein beamtenähnlicher oder Beamtenjob, den man nicht so einfach aufgibt. Und er hat dann das gemacht. Er hat war Cheftrainer, hat natürlich immer noch ein bisschen in der Jugend angeleitet und er ist dann auch noch Manager gewesen. Den gab es nämlich auch nicht. Und damit sollte er dann mit einer marginal verstärkten Mannschaft aufsteigen. Und als, das kann man ruhig nochmal erzählen, als dann Hartwig Piepenburg, der ja als in der Zeit auch so ein typischer Alleinherrscher war, wie viele Präsidenten, die das Geld gaben, als der dann an irgendeiner Stelle auch sehr scharfe Kritik übte und unberechtigt, hat Heiko öffentlich widersprochen. Und bevor Piepenbrock die Gelegenheit hatte, ihn rauszuschmeißen, hat er unter Verzicht auf Gehaltszahlung einfach gesagt, so, jetzt steige ich aus. Und das war eigentlich ein ganz bemerkenswerter Moment, an dem sich mancher Trainer vielleicht auch mal hätte ein Beispiel nehmen können, aber das steht auf einem anderen Blatt. Kurz und gut, Heiko hat dann ja auch als Cheftrainer gearbeitet in Lotte, in Meppen und in Herzlake, Klose, ne? Der war auch da.
Genau. Mhm.
Und ist dann aber zum VfL zurückgekommen, Nachwuchsmanager, Aufbau des NLZ. Genau. Man muss es auch ein bisschen abkürzen. Wir machen aber einen separaten Podcast, wenn du in Rente gehst. Und hat dann schließlich den Weg erst zum HSV und dann zu Werder Bremen im Nachwuchs.
Genau genommen erst zu Bayern München.
Ja.
Von Meppen aus, das war dann am 30.06. beendet und dann im September zu Bayern München. Und da 1,5 Jahre gewesen mit Michael Reschke und so weiter. Das war auch eine schöne Zeit. Oder erst Matthias Sammer und dann Michael Reschke und Marco Neppe. Und aber da habe ich dem Ralf Heskamp zugearbeitet für Norddeutschland. Und dann beim HSV wieder mehr Stunden gemacht und das Nachwuchs-Scouting zusammen mit Benjamin Scherner dann mit aufbauen dürfen. Und und als ich das 1,5 Jahre gemacht hatte, kam Werder Bremen an und dann sollte ich dann eben mal vorbeifahren und nicht scouten, sondern dann kam das Angebot, sportlicher Leiter zu sein. Das, was ich eben in Osnabrück auch ein Stück weit zumindest für den Nachwuchsbereich gemacht habe. Und ja, und das war 2016, seitdem grün-weiß.
Frag mal Rolli, ob er auch gute Angebote hat. Die hat er nämlich, die verschweigt er immer. Weil er unbedingt in Wallenhorst bleiben wollte. Ja, du hast doch auch ein paar Mal die Anfragen gehabt. Als Torwarttrainer beim VfL jetzt seit 2003 amtiert, ne?
Ja, ich hatte die ein oder andere Anfrage, natürlich. Aber ja, es muss vieles zusammenpassen, damit man es macht. Und es hat irgendwie dann nie richtig gepasst.
Gut für den VfL. Ich habe die Liste hier nochmal stehen seit 2010. Ne? Manuel Riemann, jetzt Bundesliga-Torwart. Marvin Schwäbe, auch in der Bundesliga oben angekommen beim 1. FC Köln jetzt als Konkurrent von Timo Horn. Daniel Heuer-Fernandes, auch jetzt wieder beim HSV dabei. Nils Körber, erinnern wir uns alle noch dran an seine großartigen Leistungen hier. Jetzt Philipp Kühn, der zuerst hinter Körber zurück war. Jetzt die Säule, auch in der 2. Liga gewesen. Also das
Marius Gersbeck.
Schon Visiten kann, genau, Gersbeck noch vergessen. Auch,
Timo Ochs.
Timo Ochs war der Erste.
War mein Erster, ja.
Stimmt, damit ging es los. Und was ich besonders spannend finde, also ich empfehle auch wirklich jedem VfL-Fan früher ins Stadion zu gehen, weil das finde ich sensationell ist, dir beim Einschießen zuzugucken. Das wirklich als auch so bewusste Frage, wie kriegt man es denn als Anfang 50-Jähriger hin, noch mit so einem Schuss auf die Kiste zu ballern? Das ist für mich echt so eine Geschichte, das würde ich so gern können in der zweiten Lebenshälfte, weil das ist doch geil, wenn das geht, einfach einen Torwart einschießen. Dresden. Hinterher vielleicht dann auch bei mir dann natürlich in der Kreisliga irgendwie halt noch ein Bierchen trinken in der dritten Halbzeit. Ja. Das ist so ein Lebensziel. Wie macht man das?
Also für die Anfang 50 gibt er nachher einen aus für dich.
Ich bin 55.
Nicht nur einen.
Ich bin schon 55, aber geboren. Aber egal. Ja, wie macht man? Wenn das nicht mehr klappen sollte und würde, dann würde ich diesen Job auch nicht mehr machen. Das muss man dazu sagen. Also das ist immer das für mich, was an erster Stelle steht. Also ich schieße den Torwart und noch selber ein und ich flank auch noch selber im Training und das muss noch funktionieren. Und wenn das nicht mehr funktioniert und ich müsste mir, sag ich mal, einen dritten Torwart oder noch jemanden holen, der das dann für mich macht und ich stelle mich nur an die Seite und guck mir das an. Nee, also das muss funktionieren und das funktioniert Gott sei Dank auch noch und ja, hin und wieder landet auch mal einer im Winkel, was ich dann nicht unbedingt will, aber naja.
Ja. Aber trotzdem nochmal zu den Torhütern, die Benny gerade aufgezählt hat. Das erfüllt dich mit Stolz, aber auch, da geht es ja nicht nur um Leistung. Die Jungs halten alle Kontakt zu dir, egal wo man hinkommt. Dann weiß man und hört man, dass sie mit dir regelmäßig austauschen.
Ja.
Obwohl du ja oft auch in Konkurrenzkämpfen schon mal gegen den einen oder anderen entscheiden musst.
Ja.
Was ist denn nun dein großes Erfolgsgeheimnis? Jetzt kannst du es doch mal verraten.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist Torwarttraining ist ja nicht nur die Bälle links und rechts in die Ecken zu schießen. Also du musst mit den Jungs dich auseinandersetzen, mit ihrem Charakter. Und das sind ja alles verschiedene Typen. Und ich glaube, da gehört auch ein bisschen Empathie dazu oder vielleicht sogar sehr viel, ein bisschen Psychologie. Schnell zu erkennen, wie tickt er denn? Und du musst schnell erkennen, wenn er schlecht drauf ist oder wie auch immer. Das musst du haben, glaube ich. Und von daher hast du recht. Also alle Torhüter, selbst die hier wenig gespielt haben, wie zum Beispiel ein Frank Lehmann, halten nach wie vor Kontakt und wir sind in Kontakt. Es ist nicht so, dass wir jeden Tag telefonieren oder einmal im Monat, sondern immer mal wieder. Und ich weiß nicht, ob das jetzt das Rezept ist oder wie auch immer, kann ich dir nicht sagen. Also, ja, das ist so meine Art und die funktioniert anscheinend ja ganz gut.
Und das spricht sich ja nicht nur in Osnabrück rum, sondern das ist ja in Deutschland auch bekannt. Ich hatte ja im Vorfeld versucht, irgendwie eine böse Geschichte von älteren Werderanern, von Thomas Schaaf, von Otze Ordenewitz oder von Mirko Potava zu kriegen. Das habe ich nicht gekriegt. Nee, ganz im Gegenteil. Gigi Vander und Manuel Klohn, unsere Torwartgurus bei Werder, die habe ich auch gefragt. Rolf Meier und super. Der hat immer Erfolg. Der hat wirklich junge Leute, die bringt er weiter und solche Geschichten. Und da habe ich gesagt, nee, das brauche ich nicht wissen.
Möchte ich nicht erzählen. Kann ich gar nicht alles bezahlen, was ich jetzt hier
ausmachen muss. Ja, wir erzählen dir immer, was Reinhold Beckmann erzählt hat über so eine Diskothek, wo die beiden verkehrt sind. Da wurden, glaube ich, nicht nur Zigaretten geraucht. Ich weiß es nicht genau. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Ja, aber es zeigt sich doch auch bei euch beiden in einem Job, der zu Fußball gehört, dass die Erfahrung, die man darin über die Jahre sammelt, enorm von Wert ist. Ja,
ja, also aus meiner Sicht ist das sicherlich ganz, ganz wichtig. Und man muss mit Leuten umgehen können. Es ist auch nicht schlimm, wenn man Lebenserfahrung hat. Nicht nur Fußballerfahrung, sondern auch ganz normale Lebenserfahrung. Die bringt einen da weiter. Nur man muss natürlich dann gucken. Ich habe neulich mit unseren Söhnen gesprochen und die haben dann gesagt, ja, irgendwie ein Amerikaner, Präsidentschaftskandidat oder so, der hat auch gesagt, Erfahrung soll dann aber kein Sofa sein, sondern Sprungbrett. Ja. Und das versuchen wir dann weiterzugeben und junge Leute davon Nutzen zu geben.
Aber jetzt nochmal ganz frei von euren Jobs die Verbindung zu den Clubs. Wie viel Werder steckt noch in dir, Rolf? Guckst du samstags als zweites dann, wie nach Dortmund, wie Werder gespielt hat? Hast du noch Kontakte zu ehemaligen Protagonisten, zu heutigen Handelnden? Wie ist das?
Ja, Kontakte habe ich noch, klar. Ich habe auch jahrelang in der Traditionsmannschaft gespielt von Werder und von daher kenne ich noch den einen oder anderen, der nach wie vor da in einem Job ist und Aber und dann natürlich Kontakte nach Hause. Meine Schwiegermutter wohnt noch in der Nähe von Bremen. Da bin ich ab und zu auch mal. Aber ansonsten, ja, gucke ich nicht, wie Werder gespielt hat unbedingt. Also es interessiert mich schon, aber es ist nicht mehr so, wie als wenn ich jetzt gestern in Bremen gewesen wäre und heute bin ich in Osnabrück. Hm. Das ist nicht.
Also ein bisschen erkaltete Liebe, aber dennoch tief drin, klar.
Ja, so kann man sagen.
Wie ist es bei Heiko Flottmann? Vor allem mit Blick jetzt auf das Spiel am Samstag. Klar, der Arbeitgeber ist wahrscheinlich erstmal wichtiger, aber wäre man dann komplett böse drüber, wenn der VfL Osnabrück wenigstens weiterkommen würde?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Dann zu
mies gestellt, ne?
Ja, das war schon ein bisschen mies. Also ich hätte jetzt an dieser Stelle gesagt, ich gucke auf die Ergebnisse vom VfL Osnabrück und auf die Arbeit von Alex Ukko und Lutz Schubert und Co. Und das genügt vielleicht als Antwort.
Ja. Aber du verfolgst es immer noch intensiv. Das
intensiv,
ist
ja
klar,
ja.
Auch dadurch, dass du hier wohnst und...
Ja, ich bange auch sicherlich mit. Und im letzten Jahr, als Marco Grote hier Trainer war, mit dem ich sehr erfolgreich in Bremen hier zusammengearbeitet habe und den ich sehr schätze als Trainer. Ich weiß, da sieht der ein oder andere sicherlich in Osnabrück anders, aber ich schätze ihn weiterhin sehr, sehr hoch ein. Und bin mir sehr sicher, dass wir auch noch im Trainerbereich von ihm hören.
Hast du eine Erklärung, warum er nach diesem Start dann doch, wie soll ich sagen, den Faden verloren hat mit der Mannschaft zusammen, oder ist das jetzt zu komplex?
Ich glaube, das ist zu komplex.
Ja.
Da gehören immer viele Sachen dazu. Und ich habe ja auch an der Stelle fast nur die Seite vom Trainer kennengelernt. Und deshalb ist es
okay.
Nicht schlechter, darüber zu sprechen.
Ja.
Aber ganz besonders in dieser Zeit, und da Marco und ich auch oft drüber gesprochen, wenn jetzt Zuschauer im Stadion gewesen wären, wie schön das gewesen wäre und welche Dynamik das dann angenommen hätte und welche Wendungen vielleicht da gewesen wären. Aber auch ohne Marco bin ich da sehr verbunden, oder letztendlich jetzt auch durch die Spieler von Rödinghausen, Simakala und
Kunze.
Kunze und
dein Sohn spielt ja noch in Daniel spielt ja noch in Rödinghausen.
Ja, genau, deshalb habe ich die beiden ja auch oft gesehen, und Rödinghausen produziert ja ganz schön, hat den Bülter hochgegeben, hat den Bruder vom Lukas Kunze nach Bielefeld gebracht. Also das läuft da ja anscheinend ganz gut und macht ja auch unserem Sohn sehr viel Spaß und Freude. Und insofern habe ich vielerlei Beziehungen und auch immer noch einen sehr engen Draht zu Alex Ukko, mit dem ich mich öfter austausche und den ich auch oft sehe auf Treffen für den Nachwuchsbereich.
Mhm. Frage an Rolf Meier, weil gerade auch VfL-Trainer, also du hast ja einige jetzt erlebt schon in deiner Zeit beim VfL seit 2003, bist immer an der Seite geblieben. Was zeichnet denn den neuen Mann aus, Daniel Scherning? Wie ist er vielleicht auch gerade so im Vergleich zu Vorgängern, was ist so seine Qualität? Weil du erlebst das ja, du hast ja total unterschiedliche Typen jetzt auch erlebt in den letzten Jahren.
Ja, Daniel ist sehr kommunikativ, also er redet viel mit der Mannschaft, viele Einzelgespräche. Er hat auch mit Danilo D'Souza und Tim Danneberg ein gutes Team um sich, sehr abwechslungsreiches Training. Wir sind sehr intensiv unterwegs, das muss man sagen, und er macht guten Job, unabhängig jetzt von dem Ergebnis in Saarbrücken. Also das habe ich vorher, glaube ich, auch schon mal gesagt. Internen Gespräch mit dir, Harald.
Gut, gehen wir nochmal auf das Spiel am Samstag. Heiko, also nochmal Verständnis für die Frage, aber natürlich ist das vollkommen akzeptiert, dass du in so einer Situation und in der Position da auch nicht. Wir beschäftigen uns immer noch damit und suchen danach Gründen, aber das ist völlig in Ordnung. Du akzeptierst die Frage ja als solche, das ist ja klar.
Definitiv.
zu Samstag, ihr habt die Spiele gesehen von Werder, vom VfL. Wie würdet ihr rein sportlich die Konstellation dieses Spiels beschreiben? Wo liegen Chancen für den VfL? Wo muss Werder eigentlich sich durchsetzen? Wo sind die Risiken? Rolf, vielleicht du zuerst. Wo liegt die Chance und wo liegt die Gefahr für den VfL?
Ich glaube nicht, dass es eine große Gefahr gibt, aber definitiv haben wir eine große Chance. Also es hätte ja nicht viel gefehlt und das Spiel wäre ganz normal in der Liga, hätte ganz normal in der Liga stattgefunden. Von daher sehe ich da nicht so einen großen Unterschied zwischen Werder und VfL Osnabrück. Viele Spieler kennen wir, wenn ich Schmidti sehe, Felix, auch Christian Groß. Mhm. Von daher haben wir mit Sicherheit eine große Chance, hier eine Runde weiterzukommen. Und es werden Zuschauer in der Brücke sein. Das macht das Ganze dann auch noch mal ein bisschen interessanter. Und dass hier vieles, vieles, vieles möglich ist, das haben wir in der Vergangenheit gesehen im Pokal. Also da haben wir in der Vergangenheit immer gute Spiele abgeliefert und auch die eine oder andere Sensation, wobei ich das jetzt, wenn wir gegen Bremen gewinnen sollten, nicht unbedingt als große Sensation bezeichnen würde. Auch wenn Heiko jetzt irgendwie komisch guckt, ich weiß gar nicht warum. Aber von daher, ja, schauen wir mal. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir uns da verkaufen, aber wir sind mit Sicherheit nicht chancenlos und wir sind auch nicht unbedingt der ganz große Außenseiter. Klar sind wir ein Außenseiter, aber naja.
Willst du direkt drauf eingehen?
Ja, das einfachere Spiel ist dann sicherlich immer für den Klassentieferen. So sehe ich das schon. Beide sind sicherlich in einer Situation, wo die Finanzvorstände sagen, wäre ganz gut, wenn ihr in der Runde weiterkommt. Und ich hoffe schon auch, wenn das, ich sag's trotzdem, dass wir vom Potenzial her, von den Spielertypen, so wie ich sie in Düsseldorf gesehen habe, jetzt im Fernsehen, und auch insgesamt kenne, müssten wir selbstbewusst hier an die Aufgabe herangehen können und auch erfolgreich sein. Und natürlich die Leistung in Saarbrücken des VfL war beeindruckend. Aber es sind auch sehr viele junge Spieler, die zwar ehrgeizig sind und wir aber da schon einen Erfahrungsschatz haben aus der ersten und zweiten Liga, gepaart mit einigen Jungen, sodass ich uns da schon in der besseren Situation sehe.
Hast du eine Gelegenheit, im Stadion dabei zu sein?
Ja.
Ja.
Ich gehe davon aus, ja.
Ja gut, selbstverständlich.
Ja, also ich habe die Karten neu, aber man hat mir versichert, dass ich da bin. Ja.
Kriegst du, also wenn du von Werder keine kriegst, ich glaube, der VfL gibt dir auch welche.
Ja, ich habe ja einen tollen Abschied hier gehabt und wurde es ja auch nochmal gesagt, dass meine Frau und ich hier lebenslang da schon, das versucht wird halt, dass wir das Stadion sehen. Aber ich habe über Werder, werde ich das Spiel sehen.
Kriegst du mit, wie die ehemaligen Osnabrücker bei Werder so vorher drauf sind? Also gerade Agu als junger Spieler oder Schmidti oder Groß, ist für die ja bestimmt auch ein besonderes Spiel. Ist da auch besondere Anspannung? Also gibt es da einen Austausch auch mit dir speziell?
Nee, jetzt in den letzten Tagen nicht. Niklas Schmidt kenne ich ja schon ganz lange. Schon als ich als Scout unterwegs war, haben wir den schon spielen sehen und da war er auch immer in aller Munde. Der ist, glaube ich, in einer sehr guten Situation im Moment, auch mental, freut sich sicherlich richtig auf Osnabrück. Aber generell auch, wenn er wieder von Anfang an spielen sollte, von ich ausgehe, weil er wirklich gute Leistungen bringt und wir uns alle im Leistungszentrum sehr freuen, dass er jetzt das auch alles auf den Platz bringt, über einen langen Zeitraum, also von 90 Minuten an gesehen, sodass dass der sicherlich sich einfach freut und ein gutes Spiel machen wird. Und Felix, ich habe gestern einen Bekannten geschrieben, ja, es ist Fluch und Segen zugleich, wenn man so viele Positionen spielen kann. Das ist schwierig, aber er hat ein sehr hohes Standing in der letzten Saison schon gehabt und hat das auch weiterhin. Und das ist ein aufgeweckter Junge, so wie ich ihn auch. Unser Sohnemann war Co-Trainer damals in der U15, als Christian Lichte die U15 trainiert hat, als Felix da schon rumgelaufen ist. Und das ist ein tolles Zuhause und ein toller Typ. Also ist schon einer, der weitermarschiert.
Frodo, du hast Christian Groß hier auch erlebt. Hättest du ihm, als er damals ging, überhaupt zugetraut, dass er mal nicht nur ausnahmsweise Bundesliga spielt? Ich nicht.
Ganz ehrlich, ich auch nicht zu der damaligen Zeit. Aber
was kann man daraus lernen? Was sagt uns das?
Ja, dass im Fußball vieles möglich ist, nach wie vor. Und ich will noch mal ganz gerne auf Schmiedi eingehen, weil der hat uns ja auch einiges zu verdanken, dem VfL Osnabrück. Also zum Profi ist der erst hier geworden. Also als der hier hinkam, war das noch kein Profi. Also wie ich mich erinnern kann, kam er hin, hat ein bisschen Übergewicht gehabt. Das war ein langer Weg, also mit ihm. Und da gehörten viele, viele Gespräche dazu. Und ob das Daniel war oder auch selbst ich und ihm das irgendwie beizubringen, dass es mehr ist als nur ein bisschen Fußball spielen konnte. Das konnte er ja schon immer. Aber
er hat es gerade in einem ausführlichen Interview auch explizit und auf eigenen Wunsch gesagt, ja, dass er Osnabrück viel zu verdanken hat. Hat ausdrücklich Merlin Polzin, Daniel Thun erwähnt, die ihm auch nicht nur im physischen Sinne weitergeholfen, sondern auch im psychischen und durch Gespräche und Erklärungen. Das hat er sehr geschätzt. Also insofern ist er hier nicht jetzt so im komplett Bösen gegangen, obwohl er zuletzt ja gar nicht mehr berücksichtigt wurde.
Leider nicht, leider war es so. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, zum Profi ist er hier geworden. Und natürlich gehören immer zwei dazu. Einer, der ihm was erzählt hat, und auf der anderen Seite muss er es selber auch wollen und machen. Das hat er dann irgendwann kapiert. Und dass das ein fantastischer Fußballer ist, das brauche ich ja keinem mehr zu erklären. Also für mich, wenn der so weitermacht, ist er auch noch nicht am Ende der Fahnenstange. Genauso wie Felix. Aber zu Christian nochmal zurückzukommen, ich hätte es ihm damals nicht zugetraut, als er von hier so war es ja auch nicht geplant. Also Christian war ja geplant für die Amateure als Führungsspieler und mit einem Anschlussvertrag, mit Anschlussjob sogar. Und das war ja, davon ist er ja auch ausgegangen. Und nur, ich muss sagen, zieh den Hut davor und macht einen guten Job und macht halt das, was er kann.
Ja.
Und das macht er gut.
Ist das der Schlüssel, Heiko, dass so ein Mann am Ende seiner Karriere nochmal so aufsattelt?
Ja, sicherlich außergewöhnlich so, dass er das jetzt in dem Alter macht. Aber wir haben Christian, der hat ja in der B-Jugend auch schon, in der U17 hier in Osnabrück gespielt für ein Jahr. Und dann waren wir an sich ganz froh, dass da drei Talente zum HSV gingen. Er war einer davon. Und jedes Jahr konnten wir wieder eine neue Rechnung stellen, weil er da die nächste Hürde genommen hat. Und das sicherlich außergewöhnlich in dem Alter. Aber ich hatte gestern noch eine Elternversammlung mit U17 Spielereltern und da habe ich es auch nochmal gesagt. Also es kann keiner seriös sagen, ob einer mit 16, 17 Profi wird oder in welcher Liga er spielt. Da gibt es einfach so viele Möglichkeiten und eine davon ist einfach gerne Fußball spielen, immer da sein und sich keinen Kopf machen. Dann geht vieles wirklich automatisch und wenn man dann auf hohem Niveau immer wieder spielen kann und Freude daran hat, dann kann man auch da Berge versetzen.
Manchmal ist das der lange Atem, oder? Also bei Christian Groß ist ja ein gutes Beispiel. Bei mir ist ja das erste Mal aufgefallen, da hat er in Babelsberg gespielt gegen den VfL. 1-0 Niederlage unter Wollitz, gefühlt 90% Ballbesitz Osnabrück. Aber der Groß ist auf der anderen Seite hin und her gelaufen und hat alles kaputt gerannt. Also das war so ein Spiel, wo man dann vielleicht für ihn dann auch, wo er dann so gemerkt hat, okay, wenn ich irgendwie so alles rausfolge, dann halte ich mit den Jungs und dann kam der Schritt für Schritt immer weiter hoch. Und hier war er ja dann auch, vor allem vor seinem Kreuzbandriss, unumstrittener Führungsspieler.
Definitiv. Manchmal geht es halt über einen zweiten, dritten Bildungsweg. Ein anderes Beispiel ist Anton Stach, also wenn ich den mal erwähnen darf, der jetzt
auch hier in der Jugend, ne?
Auch in der Jugend hier gewesen, von hier nach Jeddelo gegangen, weil wir leider keine zweite Mannschaft mehr haben oder hatten damals, sie wurde gerade abgeschafft, sonst wäre der wahrscheinlich hier geblieben, weiß ich nicht, aber hätte sein können, ist dann nach Jeddelo 2 gegangen und von Jeddelo nach Wolfsburg und dann nach Fürth und jetzt zu Mainz, glaube ich.
Das
ist auch ein Beispiel und darum finde ich es ausgesprochen schade und an und für sich nicht entschuldbar, dass man also Erstligisten, Zweitligisten, Drittligisten erlaubt, zweite Mannschaften abzuschaffen. Es ist für mich, ich glaube, dass da viele, viele Spieler auf der Strecke bleiben, die diesen Weg noch gehen sollten. Bei uns gibt es auch Beispiele wie Eule Beermann und. Das ist dann, ich weiß nicht, wie der DFB sowas zulassen kann, muss ich ganz ehrlich sagen.
Es war eine Initiative einiger Bundesliga-Vereine. Ich glaube, einer der Initiatoren war Bayer Leverkusen sogar. Nicht?
Ja, die jetzt überlegen, wieder eventuell eine U23 zurückzuholen. Da war ja auch ein Stück weit eine Milchmädchenrechnung, dann sparen wir Geld. Ja. Aber das passt ja heutzutage nicht mehr, denn man spart da kein Geld. Also kleine Ergänzung zu Anton Stach, vorher war er bei Werder Bremen, bevor er hingegangen ist. Ja,
gut, aber
das, U23 ist sehe ich auch unabdingbar als notwendige Entwicklungsstufe.
Abgesehen von der fußballerischen Entwicklung, der Bedeutung für die sportliche Arbeit nach oben, ist es auch wichtig für die Wirkung des großen Clubs in der Region nach unten, dass du als Rotenfelde, als was weiß ich, auch mal gegen den VfL spielst. Das ist dann spielst, das ist die U23 und das ist auch gehört auch dazu, um die Verbindung zu der Basis zu halten, meine ich.
Definitiv. Ja. Sehr gutes Argument dafür. Und viele, die dem A-Jugendalter oder der U19 entwachsen, die wollen einfach weiter in diesen Trainingsbedingungen spielen und würden da vieles in Kauf nehmen an finanziellen Einbußen, wenn sie einfach in diesem Rahmen weiter trainieren und spielen dürften. Deshalb ist das mit den finanziellen Dingen so eine Sache. Und also ich finde das eine ganz wichtige Entwicklungsstufe. Und wir haben es ja, wie Rollo gerade sagt, auch hier mit Simon Tüting oder Kuka Engel, Eule Bärmann, ganz oft.
Ja. Aber das ist ein anderes Thema, glaube ich. Das ist ein Thema für sich.
Ja, Rolli, ich merke schon, du willst nach Hause.
Nein, Gottes Willen.
Aber wir sind tatsächlich durch. Minute 55 läuft, Benni. Du hast das Schlusswort.
Ach so, ja, das haben wir perfekt vorbereitet, würde ich sagen. Ja, mir bleibt eigentlich auch nur noch Danke zu sagen. Einmal mehr ein wilder Ritt, aber ein schöner Austausch. Tipps verlange ich euch jetzt nicht ab für das Spiel am Samstag, einfach aufgrund von Befangenheit. Das müssen wir nicht machen. Wünschen wir uns alle zusammen ein schönes Spiel. Vielleicht gibt es ja irgendwie Verlängerungen. Auf jeden Fall das Spektakel drin ist bei beiden Vereinen, haben sie ja gezeigt, schon in den jeweils ersten Spielen auf jeden Fall. Und dass es auch alles andere als langweilig wird.
Ein tolles 3-3, 5.000 stehen auf den Bänken und dann warten wir es auf das Meterschießen. Ist doch in Ordnung, oder?
Ich kann noch mal einen raushauen hier. Möge der Bessere gewinnen.
Das ist Erfahrung, das ist reine Lebenserfahrung.
Genau, dann kennen wir da alle Sprüche. Das nächste Mal frage ich doch wieder nach den Tipps. Wir sagen auf jeden Fall ganz herzlichen Dank und grüßen alle Hörer des Brückengeflüsters. Ihr hört uns weiterhin auf noz.de, auf Spotify, auf Deezer, auf Apple Podcasts und mit Sicherheit auch sonst wo im Internet, wo ihr das Ganze findet. Das war die gefühlt 105. Folge des Brückengeflüsters, die noch einen Punkt braucht, Harald. Du hast ganz am Anfang gesagt, du willst eine Frage stellen. Wann war das letzte Spiel?
Die stelle ich nur Rolf Meier, weil Heiko weiß es sowieso. Wolli Meier, das letzte Pflichtspiel des VfL Osnabrück gegen Werder Bremen 1.
Du hast es doch gerade schon erwähnt, glaube ich. 1979 oder 1980.
Oder gibt's nicht.
Ja, dann 1980.
Falsch.
79. Dezember, falsch. November oder so. 80.
Falsch.
Was denn?
April 81. In April der letzten 81. Saison 2. Liga Nord mit Biskup.
Richtig.
1-4 gegen Otto.
Das schon 81?
Werderano.
Ja, da war unsere beste Saison übrigens in der zweiten Liga.
Ja.
Da standen wir wochenlang auf Platz 1. Werder hinter uns, Braunschweig hinter uns, damals Hertha hinter uns. Wir sind, glaube ich, nach Bremen gefahren im November oder so als Spitzenreiter.
3-1 verloren.
Leider 3-1 verloren im Weserstadion, im altehrwürdigen Weserstadion damals noch. Naja, aber auswärts war es halt. Jetzt spielen wir ja zu Hause.
Alles klar.
Und wir haben Otto auch noch im Podcast untergebracht. Jetzt ist der Chef auch glücklich. Wir können auf jeden Fall jetzt sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Brückengeflüster gibt es wieder nächste Woche, auch wieder mit interessanten Themen und Gästen. Ciao, ciao.
Danke an alle. Tschüss.
Vielen Dank.
Danke.
Ciao.
Danke.
Ciao, ciao.